Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Leuchtende Augen. Augen. Was hätte ich jetzt gesagt? Es wäre doch nicht nötig gewesen, dass ihr heute Morgen alle eure Augen so betont, indem ihr Mundschutz aufsetzt und wir nur auf die Augen gucken können. Aber schön, schöne Augen. Ich möchte mit euch heute Morgen den Psalm 19 lesen und bedenken. Und wir wollen uns hoffentlich reich beschenken lassen von unserem Vater im Himmel. Psalm 19, worum geht es da eigentlich? Ein kleiner Aufriss. Wir beginnen mit der Schöpfung. Wir beginnen damit, dass Gott alles gemacht hat und wir staunen dürfen und leuchtende Augen bekommen dürfen über das, was Gott getan hat. Im zweiten Teil des Psalms geht es dann um die Weisung Gottes. Da geht es dann um das Gesetz Gottes. Und da steht doch tatsächlich drin, dass das Gesetz Gottes, seine Weisung, leuchtende Augen macht. Ich gucke euch gleich nochmal an, wie wir danach aussehen, wenn wir das nochmal gelesen haben. Und der dritte Teil im Psalm, da geht es dann um die Versöhnung, um die Vergebung. Wie Gott mit uns umgeht und wie wir dann eben auch miteinander umgehen dürfen. Psalm 19. Ich lese uns jetzt den ersten Teil vor, die ersten 7 Verse aus Psalm 19. Für den Chorleiter ein Psalm von David. Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. Das Sternenzelt verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag ruft die Botschaft dem anderen zu. Eine Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit, ohne Sprache. Und ohne Worte geschieht das. Was sie einander sagen, man hört es nicht. Doch ihre Botschaft geht hinaus in alle Länder. Ihre Kunde dringt bis an das Ende der Welt. Dort hat er für die Sonne ein Zelt aufgestellt. Strahlend schön tritt sie aus ihrem Zelt hervor, wie ein junger Bräutigam, wie ein Held freut sie sich darauf, ihre Bahn über den Himmel zu ziehen. Am Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber, bis ans andere Ende. Nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Wie schön poetisch diese Verse doch sind. Sie sind selbstverständlich nicht naturwissenschaftlich nach unseren heutigen Erkenntnissen formuliert. Aber da ist einer, der schaut sich dieses Geschehen in der Schöpfung an. Er beobachtet. Ganz subjektiv beobachtet er und er kommt zum Staunen. Er kommt ins Staunen über das, was Gott getan hat. Und genau das möchte Gott von uns heute Morgen auch, dass wir in Staunen kommen über die Lebensgrundlagen, die er uns geschaffen hat. Lassen wir uns mal ein bisschen ein auf diese Poesie, auf das, was der Psalmist da beobachtet und sieht und wie er ins Schwärmen gerät. Da ist zunächst Gottes Herrlichkeit. Man kann die natürlich ganz kurz umschreiben, ich sage es mal so, das ist jetzt verkürzt, aber es trifft die Sache schon im Kern. Gottes Herrlichkeit, das ist immer sein Wirken in dieser Welt. Das ist seine Herrlichkeit. Und darüber staunt der Psalmist, wie Gott wirkt, wie er die Sterne gemacht hat, das Sternenzelt, wie er dafür sorgt, dass wir, ja, dass wir überhaupt leben können. Das Ganze geht weiter. Und dann kommt etwas Phänomenales, das er beschreibt. Er sagt, jeder Tag ruft die Botschaft dem neuen Tag zu. Und jede Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit. Was ist das denn? Ich pointiere mal so ein bisschen. Also da kommuniziert die Schöpfung miteinander. Da kommuniziert und redet alles und gibt Gott die Ehre. Die Tage reden, die Nächte reden. Der Tag, der vergangen ist, gibt seine Informationen weiter an den kommenden Tag. Also heute ist dies oder das passiert. Der kommende Tag sagt, oh, danke für die Information. Die kann ich gut verarbeiten. Oder die Nacht sagt der nächsten Nacht mit, worum es geht. Du, letzte Nacht war nicht so gut bei Roland Tober, der hat nicht gut geschlafen. Oh ja, danke, dass ich das auch weiß. Vielleicht können wir da was ändern. Jede Nacht teilt das Wissen der Nächsten mit, jeder Tag dem Nächsten. Ich finde schon schön, wie der Psalmist das Ganze deutet und beobachtet. Das Interessante dabei ist, ich habe natürlich gerade ein bisschen karikiert, das Schöne ist oder das Besondere ist, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was der Tag dem Nächsten sagt und was die Nacht der Nächsten sagt. Der Psalmist sagt, wir dürfen davon ausgehen, aber wir wissen gar nicht, was die sagen. Ich habe vor einiger Zeit eine Reportage im Fernsehen gesehen von einem Förster namens Wohlleben. Vielleicht hat mancher von euch das schon mal gehört, dass seine These ja ist, dass die Bäume im Wald miteinander reden, kommunizieren. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich finde das ganz faszinierend, wie er das beschreibt. Er beschreibt das natürlich biologisch, wie das über das ganze Pilzgeflecht geht und so. Aber wir kriegen ja nicht wirklich mit, was da Sache ist und wie die das austauschen. Vorsicht, da kommt ein Borkenkäfer, Vorsicht oder so. Also man kann sich das menschlich gut vorstellen, aber wir hören das nicht. Und genau das ist das, was der Psalmist hier sagt. Das geschieht alles in der Schöpfung. Und wenn er das so sagt, dann möchte er alle anderen, die auch an Gott glauben, alle anderen einladen, alle anderen, überhaupt alle Menschen einladen und sagen, schau dir doch an, was Gott gemacht hat, die ganze Schöpfung. Und dass er dafür sorgt, dass wir tatsächlich leben können. Aber das besonders Schöne für mich ist die Krönung hier, die Aussage, wo er von der Sonne redet, vom Licht. Interessant. Da geht die Sonne morgens auf. Der Psalmist beobachtet selbstverständlich subjektiv. Er sieht, wie die Sonne aufgeht von unten nach oben. Er sieht, wie sie ihren Weg macht bis zum anderen Ende. Und dann geht sie wieder unter. Und dann sagt der Psalmist, hier an der Stelle da, damit die Sonne geht unter. Aber Gott kümmert sich auch um die Sonne. Da hat er nämlich ein Zelt hingestellt, damit die Sonne schlafen kann. Also jetzt wisst ihr, wenn Sonnenaufgang ist, was passiert, dann kommt die nämlich morgens wieder raus aus dem Zelt und dann wandert sie und dann geht sie wieder in das Zelt. In der alten Luther-Übersetzung steht geschrieben, dass Gott eine Kammer dahingestellt hat. Ja, eine Kammer. Und morgens kommt dann die Sonne aus der Kammer, aus diesem Zelt raus. Wie kommt sie raus, heißt es hier? Wie ein Bräutigam, Luther aus seiner Kammer und hier nach der Basisbibelübersetzung aus seinem Zelt. Wie ein Bräutigam kommt sie raus. Wie ein Bräutigam. Ich glaube, davon versteht ihr auch was, oder? Wie ein Bräutigam aus dem Zelt kommt. Ich weiß ja nicht, wie ihr morgens aus eurem Schlafzimmer kommt. Ihr seid vielleicht verheiratet, wart auch mal Bräutigamme. Und wenn ihr dann aufsteht und an eure Braut denkt, an eure Frau denkt, dann kommt doch Freude auf, oder? Das ist das Bild, das hier dahinter steht. Ja, ich sag mal so, wenn es nicht so ganz bei euch ist, dann lasst euch das wieder ganz neu ruhig sagen, wie das ein Bräutigam macht. Er kommt aus seiner Kammer, aus seinem Zelt und freut sich. Ja, woran denkt er wohl? Na klar, an seine Braut. Und so überträgt der Psalmist das jetzt auf die Sonne und sagt, mit Lust und Freude zieht sie ihre Bahn. Und jetzt nimm Platz und schau dir das an, wie schön Gott das alles macht. Das ist die Lebensgrundlage, die er euch und mir schenkt. So beginnt der Psalmist. Das ist der Teil 1. Und jetzt geht es gleich um die leuchtenden Augen, die das Gesetz macht. Ja, da müssen wir ein bisschen tiefer nochmal reingucken. Wieso macht eigentlich das Gesetz leuchtende Augen? Mal gucken. Ich lese uns jetzt die nächsten Verse, die Verse 8 bis 12. Übersetzung nach der Basisbibel. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie schenkt neue Kraft zum Leben. Die Vorschrift des Herrn ist zuverlässig. Sie macht den Unerfahrenen klug. Die Anweisungen des Herrn sind einfach. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Die Gebote des Herrn sind eindeutig. Sie lassen die Augen leuchten. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Sie wird niemals aufhören. Die Gesetze des Herrn sind wahr, ausnahmslos sind sie gerecht. Sie sind kostbarer als Gold, als reines Feingold. Sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig. Deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen. Wenn er sie befolgt, wird er reichlich belohnt. Meine Frau und ich machen gerne Urlaub, auch in südeuropäischen Ländern. Und wer das von euch macht, der weiß, dass die Menschen in Südeuropa ein etwas anderes Verhältnis haben, etwa zur Straßenverkehrsordnung. Da sind die Regelungen nicht so ganz ausgeprägt und man muss sich irgendwie zurechtfinden. Und wenn ich euch sage, dass mir das eigentlich ganz gut gefällt, dann wundert euch das vielleicht nicht so sehr, aber im letzten Jahr waren wir auch wieder unterwegs, meine Frau und ich. Wir sind auch durch Serpentinen gefahren und es waren keine Leitplanken da. Die Aussicht war also schön. Ich fahre solche Strecken schon sehr gerne, muss ich sagen. Aber ich gestehe auch zu, dass es sinnvoll ist, wenn man auch Leitplanken etwa hat. Sie geben einem doch eine gewisse Sicherheit. Man weiß, da geht's lang. Ist doch so, oder? Andererseits muss ich sagen, habe ich manchmal den Eindruck, dass auch in Deutschland manches überreguliert ist. Da war ich doch vor einiger Zeit in Bad Oeynhausen nachts unterwegs. Es war nichts los. Ich war mit dem Auto unterwegs. Es war nichts los und ich stand an einer Kreuzung vor einer roten Ampel. Nichts passierte, nichts. Und man hat ja dann viel Zeit auch nachzudenken und ich habe dann so gedacht, ob es nicht sinnvoller wäre, auch mal nachts Strom zu sparen. Man muss doch nicht alles immer regulieren. Nun, ich muss sagen, ich bin kein Verkehrsexperte, vielleicht ist das ja auch richtig. Lassen wir das mal dahingestellt. Jedenfalls kamen mir diese Gedanken überreguliert. Möglicherweise. Dennoch möchte ich sagen, Weisungen und Gesetze sind schon etwas Sinnvolles, weil sie unserem Leben ja Ordnung und in gewisser Weise auch Struktur geben. Wir brauchen das ja. Und jetzt sagt der Psalmist, leuchtende Augen kriegt man sogar davon. Und da frage ich mich, ja, ist das nicht auch ein bisschen übertrieben mit den leuchtenden Augen? Aber wenn wir dem mal ein bisschen nachsinnen, dann kommen wir dem schon da ein bisschen auf die Spur. Wie ist das denn zum Beispiel mit den 10 Geboten? Ich finde schon sehr gut, dass Gott uns die 10 Gebote auch gegeben hat. Dass es da zum Beispiel, ich greife nur mal 2 heraus, dass es da zum Beispiel heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten. Könnte auch sagen, du sollst nicht lügen. Aber ich kann es auch noch viel tiefgreifender sagen, da wo es ja im Grunde schon anfängt, du sollst da den Nächsten nicht in das Licht führen. Nämlich das ist Lügen, das könnt ihr machen mit Worten und auch ohne Worte. Den anderen hinters Licht führen. Das sollst du eben nicht machen. Und wenn wir so darüber nachdenken, was für eine Wohltat ist das denn in Deutschland, in Europa, in unserer Gesellschaft überhaupt? Wenn Menschen andere Menschen nicht mehr hinters Licht führen, wenn man ehrlich miteinander umgeht, wenn man miteinander redet und dem anderen seine Meinung sagen kann und der andere zuhört und seine Meinung sagt und man den anderen nicht mehr irgendwie manipulieren muss, hinters Licht führen muss, was für eine Wohltat. Was für eine Wohltat unter den Menschen Gottes, wenn Menschen sich nicht mehr gegenseitig hinters Licht führen, wenn sie ehrlich sein können und ehrlich sein dürfen voreinander, was für eine Wohltat. Was kann da alles passieren? Wisst ihr, wenn Menschen so miteinander umgehen, wenn wir in der Gemeinde Gottes so miteinander umgehen, wenn wir in der Gemeinde Jesu Christi so miteinander umgehen, dann schafft das Vertrauen. Und ich finde, da wo Vertrauen entsteht, da bekommt man auch leuchtende Augen und man wird dankbar für die Schwester, für den Bruder, den Gott mir geschenkt hat. Und insofern macht das Gesetz und die Gebote Gottes doch leuchtende Augen, finde ich. Weil sie nämlich Vertrauen schaffen. Da, wo wir das einhalten, wo wir tatsächlich uns nicht hinters Licht führen, wo wir uns achten und ehren, da entsteht Vertrauen. Oder ein anderes Gebot, du sollst nicht begehren. Ja, wie ist das mit dem Begehren? Wir begehren so viel. Wir möchten gerne auch, dass andere das haben, was andere haben. Neiden es vielleicht dem anderen. Was wäre, wenn wir das nicht tun? Weder in der Gesellschaft noch in der Gemeinde Jesu Christi. Wenn wir ganz einfach sagen, danke Herr, dass du dem anderen dies und das geschenkt hast. Danke, dass du ihm auch Gaben und Fähigkeiten gegeben hast, die ich nicht habe. Danke dafür. Das macht wirklich leuchtende Augen. Und dass wir uns dann daran halten und nach diesem Gebot leben, das hilft wirklich und das macht wirklich froh. Ja, aber die nächste Frage ist, was ist denn eigentlich, wenn das nicht so gelingt? Was ist denn, wenn wir uns hinters Licht geführt haben, wenn wir nicht so ganz ehrlich waren? Oder was ist, wenn ich mein ganzes Leben vielleicht verbockt habe und in den Sand gesetzt habe, obwohl ich doch vielleicht immer so getan habe, ob alles in Ordnung ist, aber gar nichts ist in Wirklichkeit in Ordnung. Und dann kommt der Absturz. Was ist denn dann? Ja, was ist dann? Wenn wir unter uns Menschen schauen, was dann so ist, dann muss man mitunter feststellen, dass es dann immer wieder diese Rechthaber gibt, die sagen, ja, das habe ich doch gleich gesagt. Die hauen dann gleich noch mal eins drauf und sagen, hättest du mal gleich auf mich gehört? Und wisst ihr was? Das ist jetzt die frohe Botschaft heute Morgen, für euch und für mich. Das macht Gott nicht so. Gott ist da ganz anders als wir. Und da können wir auch manches lernen, leuchtende Augen bekommen und dankbar werden. Wie geht Gott mit uns um? Ich lese uns die letzten Verse dieses Psalms. Die Verse 13 bis 15. Doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen? So sprich mich frei von den Sünden, die mir nicht bewusst sind. Auch vor Unbeherrschtheit bewahre deinen Knecht. Sie soll keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich vorbildlich leben und bleibe frei von schwerem Vergehen. Hab Gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz denkt, lass vor dir bestehen. Du, Herr, bist mein Fels und mein Erlöser. Tja, was haben wir da gehört? Wir haben gehört, dass Gott uns die Lebensgrundlage schafft, wie er wirkt in der Schöpfung und dass es Dinge gibt, die wir uns nicht als Menschen erklären können, die wir auch gar nicht mitkriegen, die ganze Kommunikation in der Schöpfung. Da dürfen und können wir Gott nur anbeten und sagen, danke, Herr. Wir haben gehört und gelesen hier, dass er uns Orientierung im Leben gibt, durch seine Weisungen, durch sein Gesetz, wie Leitplanken. Oder wie Ampelanlagen, die manchmal vielleicht auch überreguliert sind, bei Gott nicht. Aber wir dürfen uns orientieren daran. Wir dürfen vertrauensbildende Maßnahmen auf diese Weise auch untereinander aufbauen, indem wir uns daran halten. Und jetzt das Letzte. Ja, wir schaffen das oft nicht. Auch das weiß der Psalmist ganz genau, dass das oft nicht funktioniert. Und dann wird uns hier gesagt, wie wir dann damit umgehen dürfen. Und so werden auch wir heute Morgen dazu eingeladen, das, was nicht gut gelungen ist, da, wo wir versagt haben, da, wo wir Sünden begangen haben, dass wir sie ihm bekennen. Dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, dies und das, das hat überhaupt nicht geklappt. Du hast gesehen, was ich da gemacht habe. Du hast gesehen, wie ich andere in das Licht geführt habe. Du hast aber auch gesehen, wie andere mit mir umgehen. Und ich kann damit nicht mehr klarkommen. Herr, vergib mir meine Hassgedanken oder meine bösen Gedanken, die da gewesen sind. Und ich darf sie ihm bringen. Und das ist die große Einladung, die der Psalmist hier auch ausspricht. Und er sagt zu Gott in diesem Gebet, Herr, sprich mich frei von den Sünden, die ich getan habe. Und er ist sich dessen sehr bewusst, dass es auch Sünden sind, die er unbewusst getan hat. Auch die lege ich vor dich hin. Du kennst mein Herz viel besser, als ich mein Herz selbst kenne. Und er sagt dann ja auch von der ganzen Unbeherrschtheit, bewahre mich doch, der auch immer wieder herausbricht aus mir und Macht über mich gewinnt. Das soll aber nicht so sein. Und bitte schenke, dass es besser wird. Und dann sagt er etwas Schönes, hab bitte Gefallen an dem, was ich rede, was mein Herz denkt. Aber er weiß ganz genau, dass er das selber nicht hinkriegt aus seiner Kraft. Und so bittet er auch, lass das vor dir bestehen. Das heißt nichts anderes, mach du, dass das Bestand hat vor dir und auch vor den Menschen, was ich denke und was ich tue. Und so gibt er sich ihm ganz hin. Er sagt, du musst das tun, denn du, Herr, du bist doch mein Fels und du bist mein Erlöser, du bist mein Erretter. Und das dürfen wir, dürft ihr und ich uns heute Morgen auch ganz neu sagen lassen. Auch dann, wenn vieles nicht geklappt hat, wenn ich vieles falsch gemacht habe oder einiges oder was weiß ich. Wir dürfen immer wieder neu kommen und er kommt zu uns und sagt, komm, sag mir das, was nicht gut gelaufen ist und auch das andere, von dem du überhaupt keine Ahnung hast. Das darfst du mir auch einfach alles hinlegen. Ich weiß das. Ich schaue in dein Herz, aber ich mache es nicht, wie Menschen es machen, sondern ich sehe dich an mit meiner großen Liebe und mit meiner Barmherzigkeit. Und dann darfst du umkehren. Und dann darf es neu werden bei dir und bei den anderen auch. Und ich sorge dafür, dass ihr leuchtende Augen bekommt. Für mich und auch füreinander und ein dankbares Herz. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Herr, es ist so großartig, wenn wir dein Wort hören, wenn wir solch einen Psalm lesen und hören und hineingenommen werden in dein Tun, dann möchten wir auch Dank, leuchtende Augen und ein dankbares Herz bekommen. Schenke uns doch Augen für deine Schöpfung, für das, was du tust. Schenke uns Augen für die Lebensgrundlagen, die du uns schenkst. Und dann bitten wir dich auch darum, dass wir deine Gebote halten, in Ehren halten, dass wir uns daran orientieren, dass wir sie nicht als Gängelung betrachten, sondern tatsächlich als eine Chance, Vertrauen zu bilden, auch untereinander, indem wir uns achten und ehren. Und da, wo es nicht geklappt hat, Herr, schenke, dass wir neu anfangen dürfen, dass wir unsere Sünden dir bekennen, dass wir auch unsere Fehler uns gegenseitig einstehen und dann wieder ganz neu durch deine Versöhnung, durch deine Gnade neu anfangen dürfen. Was für ein Geschenk. Wir möchten dich das jetzt heute Morgen aber nicht nur für uns selber bitten, sondern auch für die Menschen, die fehlen, die von dir vielleicht überhaupt gar keine Ahnung haben, die überhaupt nicht mit ihrem Leben klarkommen, ja, die vielleicht meinen, damit klarzukommen, aber anderen das Leben oft so sauer und so bitter machen. Herr, komm du auch zu ihnen und schenke, dass sie umkehren. Schenke, dass sie andere achten lernen, immer wieder aufs Neue, auch deine Gebote ganz neu sehen lernen. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders auch für diejenigen, die so schwer zu leiden haben, ja, unter Katastrophen, die gekommen sind, die aber auch leiden unter der Böswilligkeit anderer Menschen, die aber auch leiden an einer Krankheit, die ihnen so zu schaffen macht. Komm du zu ihnen und hilf. Erweise du dich doch als der Herr, der sie festhält, zu dem sie immer wieder neu kommen dürfen, weil die Beziehung steht. Komm du zu ihnen und schenke, dass es auch immer wieder Menschen gibt, die dich bekannt machen bei den Menschen. Aber ich möchte dich zum Schluss jetzt ganz persönlich noch einmal für uns selbst bitten, dass du zu uns kommst und dass du unser Herz berührst und dass du mit all dem, was wir vor dich gebracht haben, dass du mit all dem bei uns anfängst. Amen. Jetzt singen wir miteinander.